Was man dazu sagen muss, ist, dass Covid selbst, also die SARS-CoV-2-Infektionen, auch zu solchen Gerinnungsstörungen führen kann und geführt hat, und zwar mit viel höheren Raten. Also man hat sich das damals angeschaut, und in dieser Phase der Pandemie, wo wir damals waren, ist man im Prinzip zum Schluss gekommen, dass der Nutzen der Impfung das Risiko überwiegt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 22. Februar 2026 in New York. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich um Nebenwirkungen und Sicherheit von Impfstoffen, und in dem Fall um eine ganz spezielle Nebenwirkung, nämlich die vakzininduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie oder VITT. Das ist ein komplizierter Name, ich werde später nochmal durch den Namen durchgehen, aber um was geht's hier? Wenn man sich erinnern kann, 2021, als die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 auf den Markt kamen, kam es zu schweren Nebenwirkungen, sehr seltenen, aber doch schweren Nebenwirkungen beim AstraZeneca Covid-19-Impfstoff. Die Nebenwirkungen hatten mit Blutgerinnung zu tun, haben in einigen Fällen auch zum Tod geführt, und über das werden wir heute reden, speziell deshalb, weil da eine neue Publikation rausgekommen ist, eine neue Studie, wo man wirklich herausgefunden hat, was der Grund dafür war. Und das ist sehr spannend und sehr wichtig, diesen Dingen auf den Grund zu gehen, weil man dann, wenn man die Mechanismen versteht, das ist in dem Fall jetzt so, das in der Zukunft verhindern kann. Aber mal der Reihe nach. Also einer der ersten Covid-19-Impfstoffe, die zugelassen worden sind in Europa und verwendet wurden, war eben der AstraZeneca-Impfstoff. Der Impfstoff basiert auf einem viralen Vektor, der verwendet wird, und zwar auf einem Adenovirus-Vektor. Nur um das ein bisschen zu erklären, Adenoviren sind DNA-Viren, da gibt es viele verschiedene, kommen im Menschen vor, verursachen vor allem grippale Infekte in Menschen, kommen aber auch in vielen anderen Tierarten vor und sind DNA-Viren, denen man Gene wegnehmen kann, und dann können sie nicht mehr wachsen. Man kann sie aber durchaus noch in speziellen Zelllinien, Produktionszelllinien herstellen, wo man die Produkte dieser Gene oder die Proteine, die sie brauchen, durch die Zelllinie zur Verfügung stellt. Und so kann man eben Viren produzieren, die im Prinzip nur in diesen Zellen wachsen, aber im Menschen nicht wachsen können, deshalb auch keine Infektion hervorrufen können, beziehungsweise sich im Menschen nicht vermehren können. Aber nachdem man denen Gene weggenommen hat, hat man da Platz im Genom, und man kann auch wieder neue Gene reingeben. Und man kann da zum Beispiel das Gen für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 reingeben. Das hat man da auch gemacht. Man hatte dann diese Adenoviren, denen einige eigene Gene gefehlt haben, die also nur in diesen speziellen Zelllinien wachsen konnten, die aber eben zusätzlich ein Gen für das Spike-Protein von Covid-19 hatten. Und wenn man das verimpft hat, dann sind diese Viruspartikel in Zellen eingedrungen, in menschliche Zellen, haben diese Zellen dann im Prinzip gezwungen, das Spike-Protein von Covid-19 herzustellen. Darauf hatte man eine Immunantwort, eine Immunreaktion, aber das Virus, das Trägervirus selbst, der virale Vektor, konnte sich in unseren Zellen nicht vermehren. Und das ist eben das Prinzip dieser adenoviralen Vektorimpfstoffe. Da gab es eigentlich eine ganze Menge solcher Impfstoffe, die während der Covid-19-Pandemie benutzt wurden. Einer davon ist eben der AstraZeneca-Impfstoff, der ist sehr weit verbreitet gewesen, wurde auch, wie gesagt, in Europa sehr früh eingesetzt. Der basiert eigentlich auf einem Schimpansen-Adenovirus, also kein humaner Adenovirus. Wir hatten auch einen Impfstoff von Johnson & Johnson, der ist in Europa, glaube ich, sehr begrenzt eingesetzt worden. Der basiert auf einem Adenovirus 26, das ist ein humanes Adenovirus. Wir haben dann auch den CanSino-Impfstoff, der in Asien, vor allem in China, aber auch in vielen anderen Ländern global eingesetzt wurde. Der basiert auf einem Adenovirus 5. Und dann haben wir auch noch unseren Sputnik-Impfstoff, das war der russische Impfstoff, der basiert auf Adenovirus 5 und Adenovirus 26. Also es gab eine Menge dieser Impfstoffe, die auf diesem Prinzip basiert sind. Und die waren eigentlich sehr gute Impfstoffe, die sind weltweit, gerade der AstraZeneca-Impfstoff, sehr breit verwendet worden. Am Anfang der Pandemie auch stärker als die mRNA-Impfstoffe, weil die noch nicht so erhältlich waren. Und diese Impfstoffe haben sehr viele Menschenleben gerettet. Allerdings gab es eben diese Nebenwirkungen. Und das erste Signal gab es da, soweit ich weiß, Anfang März 2021. Da hat ist in Dänemark ein Fall gemeldet worden, wo es zum Tod durch eine Blutgerinnung nach der Impfung mit diesem AstraZeneca-Impfstoff gekommen ist. Und Dänemark hat dann aufgehört, diesen Impfstoff zu verwenden. Dann gab es dadurch natürlich Untersuchungen, unter anderem von der EMA, also das ist die European Medicines Agency, das ist die Zulassungsbehörde der Europäischen Union. Die haben sich das angeschaut, das war Ende März 2021, und diese Blutgerinnungen, und um was es da genau geht, werden wir natürlich noch kommen, diese Blutgerinnungen, diese Thrombosen als Nebenwirkung sind dann im April in die Packungsbeilage für den AstraZeneca-Impfstoff mit aufgenommen worden. Im April 2021 sind schon etwa 34 Millionen Leute in der EU und Großbritannien mit AstraZeneca geimpft worden. Und man hat sich dann angeschaut, wie viele Fälle es dieser Nebenwirkung gab, dieser Thrombosen. Und es gab damals 169 Fälle von Hirnvenen- und Sinusthrombosen, zu dem kommen wir noch, um was es hier geht, und 43 Fälle von Thrombosen in Venen der Oberbauchorgane. Man hat sich das dann ausgerechnet, in Großbritannien war das Risiko, dass man so eine Nebenwirkung hatte, etwa bei 7 bis 10 Fälle pro Million Geimpfter. Und in den USA, wo der Johnson & Johnson Impfstoff verwendet wurde, hat man auch ein Sicherheitssignal gesehen, im Prinzip das gleiche. Und hier wurde das Risiko mit 3 Fällen pro 1 Million angegeben. Das heißt, das waren sehr seltene Nebenwirkungen, aber dazu werden auch kommen, sehr schwere Nebenwirkungen. Das Problem hier ist, dass die eben sehr selten sind. Und typischerweise macht man, wenn man Impfstoffe zulässt, Phase 3 Studien. Und da schaut man sich vielleicht Zehntausende von Leuten an, also vielleicht 30, 40, 50.000 Leute. Und da sieht man das nicht, wenn das so selten ist. Entweder es kommt gar nicht, also solche Nebenwirkungen kommen gar nicht vor, weil es so selten ist, dass es in der Impfstoffstudie nicht vorkommt. Oder vielleicht kommt es zu einem oder zwei Fällen, und dann kann es aber sein, dass es grundsätzlich sowieso solche Fälle in der Bevölkerung gibt und dass das quasi nicht über die Hintergrundfrequenz rausgeht, und dann erkennt man es auch nicht. Also das ist das Problem. Erkennen tut man solche Signale dann meistens erst nach der Zulassung, wenn der Impfstoff in Millionen von Menschen verwendet wird. Und da hat man natürlich auch Sicherheitssysteme, Erkennungssysteme, die in gerade Ländern wie Dänemark, aber in vielen europäischen Ländern sehr stark sind und sehr gut sind und solche Signale schnell erkennen. Aber man kann es eben nicht vorher erkennen, das ist das Problem. Über solche Früherkennungssysteme können wir eigentlich auch mal eine Episode machen. Das ist sehr interessant und das ist von Land zu Land verschieden. Aber man hat eben ein Signal gesehen, ein Sicherheitssignal. Es kam zu diesen thrombotischen Events. Und am Anfang hat man das vor allem in Frauen unter 60 gesehen. Mittlerweile ist, glaube ich, schon klar, dass das in allen Altersgruppen und in beiden Geschlechtern auftritt. Man nimmt an, dass das vor allem anfangs in Frauen gesehen wurde, weil man AstraZeneca verimpft hat. Das wurde zum Beispiel in Krankenhäusern verimpft, in Altersheimen. Und das waren solche Multi-Dose-Vials, also im Prinzip Behälter, wo mehr als eine Dosis drin war. Das heißt, wenn man die mal verwendet hat, dann laufen die relativ schnell ab. Das heißt, man hat dann geimpft, in einem Altersheim zum Beispiel, dann sind Dosen übrig geblieben und dann hat man die aufgebraucht, indem man die Krankenschwestern geimpft hat. Und die Annahme ist jetzt, dass man dadurch immer einen Bias hatte und dass mehr Krankenpersonal, da gibt es eben normalerweise mehr weibliche Mitarbeiter, hier geimpft wurden und dass es deshalb eben zuerst zu diesem Signal in der Altersgruppe unter 60 in Frauen gekommen ist. Was sind das jetzt genau für thrombotische Events? Einerseits betreffen die Hirn- und Sinusvenen im Gehirn, andererseits sind eben Organe im Bauch betroffen, Milz, Leber und Darmvenen, das fasst man unter planktonische Venen zusammen. Ich bin auch kein Experte, was das betrifft. Also für mich sind das auch Wörter, die ich lernen musste. Und im Prinzip kam es da meistens so etwa 5 bis 30 Tage nach der Impfung zu Symptomen. Bei Hirn- und Sinusvenenthrombosen sind die Symptome vor allem Kopfweh, Übelkeit, Schwindel und neurologische Symptome, wenn man die Thrombosen im Bauchraum hat, vor allem Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Wie gesagt, das war selten, aber das waren oft sehr schwerwiegende Erkrankungen. Also die Mortalitätsrate ist etwa 20 bis 30%. Also etwa 20 bis 30% der Leute, die diese Nebenwirkungen bekommen haben, sind verstorben. Was man dazu sagen muss, ist, dass Covid selbst, also die SARS-CoV-2-Infektionen, auch zu solchen Gerinnungsstörungen führen kann und geführt hat, und zwar mit viel höheren Raten. Also man hat sich das damals angeschaut, und in dieser Phase der Pandemie, wo wir damals waren, ist man im Prinzip zum Schluss gekommen, dass der Nutzen der Impfung das Risiko überwiegt. Es gab einzelne Länder, einzelne Zulassungsbehörden, die dann gesagt haben, nein, das machen wir nicht mehr, die Leute sollen den mRNA-Impfstoff nehmen statt dem AstraZeneca-Impfstoff. Aber im Großteil der Fälle hat man den Impfstoff weiterempfohlen, eben weil der Nutzen das Risiko überwogen hat in dieser Phase der Pandemie. Ganz ehrlich, ich würde den Impfstoff momentan nicht verwenden, weil ihm das Risiko von Covid-19 schon viel, viel geringer ist. Aber das war ihm damals anders. Da waren wir noch mitten in der Pandemie, da sind sehr viele Leute dran gestorben. Gut, aber vielleicht sollte man nochmal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, was denn diese Thrombosen grundsätzlich sind. Was geht's da? Also Blut kann ja gerinnen, ne? Das ist wichtig. Das sind diese Verkrustungen, die man sieht, wenn man Wunde hat und blutet, und dann hat man immer Kruste. Das ist Blutgerinnung. Und das ist ja ein Schutzmechanismus zum Wundverschluss. Also wenn man jetzt eine Wunde hat und das nicht passieren würde, dann würde da im Prinzip, bis die Wunde heilt, Blut rausrinnen und man würde vermutlich verbluten. Und deswegen kann der Körper das, damit das eben nicht passiert ist. Das Blut gerinnt und das verstopft die Wunde und damit tritt kein Blut mehr aus. Da gibt es einige Mechanismen, die daran beteiligt sind. Grob gesagt kann man sagen, dass Zellen beteiligt sind und dass Plasmaproteine beteiligt sind. Von den Zellen sind es vor allem Blutblättchen, die diese Blutgerinnung verursachen. Die nennt man auch Thrombozyten, also deswegen daher auch der Name Thrombosen zum Beispiel. Und wenn diese Thrombozyten oder Blutblättchen aktiviert werden, dann klumpen die zusammen. Und das ist im Prinzip so was wie ein Klebstoff, der dann eben die Wunde verschließen kann. Andererseits gibt es eine Menge an Plasmaproteinen, also Plasma ist im Prinzip die Blutflüssigkeit. Da gibt es eine Menge Proteine im Blut, die Gerinnungsfaktoren sind. Und was hier passiert ist, dass ein bestimmtes Protein aktiviert wird und Fibrin, und das bildet Fasern, und das ist halt ein weiterer Klebstoff, der sich dann mit diesen Thrombozyten zusammentut und die Wunde verschließt. Und wie gesagt, das ist ein wichtiger Schutzmechanismus, das ist wichtig, um Wunden zu verschließen und Blutverlust zu vermeiden. Jetzt kann das aber auch im Körper passieren, wenn es nicht passieren soll. Und das nennt man dann eben Thrombosen. Und das ist schlecht, weil wenn sie einfach so im Körper diese Blutgerinnsel bilden, also diese Aggregate, dann können die Blutgefäße verschließen und verstopfen. Das sind oft Venen, können aber auch Arterien sein. Und das führt dann natürlich zu Problemen mit der Blutversorgung. Kommt darauf an, was passiert. Wenn das oberflächlich unter der Haut ist, ist es vielleicht weniger tragisch. Wenn es woanders passiert, kann das tödlich enden. Das andere Problem ist, wenn es wo passiert, kann auch sein, dass sich Teile dieser Klumpen lösen, dieses verklumpten Blutes, dass das dann in die Lunge gelangt und dort im Prinzip Lungenarterien verschließt. Und das nennt man dann Lungenembolie. Das kann natürlich auch große Probleme verursachen und ist lebensbedrohlich. Was man oft sieht, ist diese Thrombosen an den Füßen. Wie gesagt, wenn das oberflächlich ist, ist das weniger ein Problem. Aber gerade Tiefenvenenthrombosen, also größere Venen, die verschlossen werden, tiefer drinnen im Gewebe, das kann große Probleme verursachen. Da gibt es Risikofaktoren dafür. Das wird von einigen Dingen verursacht. Unter anderem kann sowas passieren, wenn man dehydriert ist. So, trinken ist wichtig. Die Antibabypille kann das verursachen, die erhöht das Risiko dafür relativ stark. Das kann auch in der Schwangerschaft passieren. Wo man es oft sieht und woher die Leute es auch kennen, ist, wenn man lang liegt bzw. lange sitzt im Bus oder im Flugzeug, da kann das dann passieren. Da gibt es auch diese Thrombosespritzen dafür, wenn man sehr lange, sehr weite Flüge vor sich hat. Es kann von unterschiedlichsten Medikamenten verursacht werden. Unterschiedliche Vorerkrankungen können zu Thrombosen führen. Interessanterweise kommt es auch bei größeren Menschen häufiger vor. Ich habe da eine Studie gefunden, ich finde das lustig, ich bin fast 2 Meter groß, also betrifft mich vielleicht auch. Also bei größere Menschen scheinen etwas anfälliger für Thrombosen zu sein. Also das sind mal ein bisschen so die Grundlagen. Was vielleicht auch noch interessant ist, das Immunsystem kann das auch auslösen. Und da gibt es eine Erkrankung, ein Syndrom, wo man das gut kennt. Und zwar kann das vorkommen, wenn man Heparin bekommt zur Blutverdünnung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Heparin nimmt man ja, damit im Prinzip sowas nicht auftritt. Aber wenn man Heparin bekommt, kann das auch Thrombosen induzieren. Und das hat eine Immunkomponente. Und die Erkrankung in dem Fall oder das Syndrom nennt sich heparininduzierte Thrombozytopenie. Und um das zu erklären, was ist jetzt eine Thrombozytopenie? Also Thrombozyten, das sind diese Blutplättchen. Und eine Thrombozytopenie ist im Prinzip ein Abfall der Blutplättchen. Was passiert hier bei dieser heparininduzierten Thrombozytopenie? Im Prinzip bilden sich Komplexe aus Heparin und unterschiedlichen Gerinnungsfaktoren. Einer dieser Faktoren oder ein Protein, das hier mit Heparin einen Komplex bilden kann, ist der Blutplättchenfaktor 4 oder Plättchenfaktor 4, BF4. Und wenn die zwei Heparin und dieser Plättchenfaktor 4 zusammenkommen, dann kann es zu einer Immunantwort gegen diesen Komplex kommen. Das heißt, man kriegt dann Antikörper, die an diesen Komplex aus Heparin und dem Plättchenfaktor 4 binden. Und die Antikörper können dann eben an diesen Komplex binden und über das FC-Fragment des Antikörpers an Blutplättchen binden, also an Thrombozyten binden. Und das aktiviert die Thrombozyten. Und dann kommt es zu Thrombosen. Und dadurch kommt es auch zum Abfall von diesen Blutplättchen im Blut, weil die eben aktiviert werden und dann im Prinzip Blutgerinnsel bilden. Aber jetzt zurück zu unserem Impfstoffen und der vakzininduzierten immunthrombotischen Thrombozytopenie. Fangen wir mal an, nehmen wir den Begriff mal auseinander. Also vakzininduziert heißt nichts anderes als durch die Impfung ausgelöst oder durch die Impfung verursacht. Immunthrombotisch heißt Gerinnung durch das Immunsystem verursacht. Und die Thrombozytopenie, das hatten wir schon, ist eben ein Abfall der Blutplättchen, der Anzahl der Blutplättchen im Blut. Da gab es eine erste Untersuchung dazu, zu diesen Fällen. Und zwar hat man da 11 Patienten untersucht. Das ist schon 2021 publiziert worden im New England Journal of Medicine. Also da hat man sehr schnell Untersuchungen angestellt zum Mechanismus, was das auslösen könnte. Und das Team, das gemacht hat, war ein Team um den Andreas Greinacher an der Universitätsmedizin Greifswald in Deutschland. Und das Team hatte schon sehr viel Expertise mit diesen heparin-induzierten Thrombozytopenien. Und die haben sich mal gedacht, na, die schauen sich das an. Es wirkt, als wäre das so ähnlich. Die haben sich einmal angeschaut, ob es vielleicht hier auch Antikörper gegen diesen Komplex aus Heparin und dem Plättchenfaktor 4 gibt. Und tatsächlich war das so, dass das Blut dieser Menschen immer eine höhere Gerinnungsaktivität hatte und es fanden sich Antikörper gegen diesen Heparin-BF4-Komplex. Aber das waren eben nicht Leute, die mit Heparin behandelt wurden vor der Erkrankung. Also hat es keinen Sinn gemacht, dass die gegen Heparin Antikörper gehabt hätten. Und die haben dann im Prinzip einen Antikörper verwendet oder eine Methode verwendet, um die Aktivität von BF4 zu blockieren. Und wenn das gemacht wurde, dann war die Gerinnungsaktivität niedriger. Das heißt, was das Team schon 2021 rausgefunden hat, ist, dass es sich hier um Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor 4 handelt, die das Problem darstellen. Und das war natürlich sehr wichtig, das mal rauszufinden. Aber was genau passiert und warum diese Antikörper entstehen, das hat man damals eben noch nicht rausgefunden. Und jetzt ist vom gleichen Team eben vor ein paar Tagen im Februar 2026 auch im New England Journal of Medicine eine weitere Studie rausgekommen und die haben tatsächlich rausgefunden, was der genaue Mechanismus ist. Und das ist einerseits von der wissenschaftlichen Seite natürlich super spannend und andererseits auch extrem wichtig, weil man eben daraus lernen kann, wie man dieses Problem in der Zukunft verhindern kann. Was haben die jetzt gemacht? Die haben im Prinzip mit diesem Protein, mit diesem Blättchenfaktor 4, vergessen das früher zu sagen, das ist ein kleines Protein, das eben im Blut zirkuliert und auch von Blutblättchen hergestellt wird. Die haben das verwendet und haben Antikörper aus dem Blut von Patienten rausgefischt, eben Antikörper dagegen. Und haben dann die Antikörper, die sie gefunden haben, also direkt das Protein sequenziert. Das kann man mittlerweile mit Massenspektrometrie und da kann man dann die Sequenz ermitteln. Früher hat man das über Sequenzieren von B-Zellen machen müssen, das ist viel komplizierter, aber die haben das ziemlich schlau eben über Massenspektrometrie gemacht und sind draufgekommen, dass die Antikörper in diesen Patienten alle gleiche Komponente haben. Also die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich, fast gleich. Die haben dann auch herausgefunden, dass diese Antikörper, die mit diesem Blättchenfaktor 4 reagieren, auch mit dem Protein 7 des Adenovirus reagieren. Und das ist natürlich cool. Das heißt, die haben das wirklich jetzt eine Verbindung geschaffen zu diesem Adenovirus-Impfstoff. Noch ein bisschen was zu Antikörpern. Antikörper bestehen aus einer schweren Kette und einer leichten Kette. Und wir haben in unserem Genom sehr viele Gene für schwere Ketten und leichte Ketten. Und das ist einer der Mechanismen, mit dem unser Immunsystem hier Diversität schafft, um viele unterschiedliche Krankheitserreger angreifen zu können, ist, dass diese Gene während der B-Zellreifung zufällig kombiniert werden. Und wir haben halt diese unterschiedlichen Gene, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Zusammensetzung dieser Gene, da gibt es auch sehr viel Diversität. Und was das Team hier herausgefunden hat, ist, dass eine bestimmte leichte Kette und ein bestimmtes Gen für eine leichte Kette hier verwendet wird. Und zwar nennt sich das Gen V3-21. Und da gibt es auch verschiedene Varianten und die haben im Prinzip bestimmte Untervarianten von diesem V3-21 gefunden. Also die leichte Kette war bei all diesen Patienten im Prinzip gleich. Nur um was zu dem Gen zu sagen, dieses V3-21-Gen mit diesen Varianten kommt bei etwa 60% der europäischen Bevölkerung vor, aber bei nur etwa 20% der asiatischen Bevölkerung. Aber bei 99 von 100 Patienten mit diesem Gerinnungsproblem nach der Impfung, also VITT. Aber das Gen zu haben reicht nicht. Da muss noch was schief gehen. Und unser Immunsystem hat ja einen zweiten Mechanismus, um Diversität zu schaffen und um Antikörper an bestimmte Krankheitserreger und deren Proteine anzupassen. Und das nennt sich Affinitätsreifung. Was hier passiert ist, dass B-Zellen ihre Antikörpergene mutieren. Das heißt, da werden unterschiedliche Mutationen eingebracht und das führt dann zu unterschiedlichen Proteinzusammensetzungen in dem Antikörper. Was das Team hier gefunden hat, ist, dass das Gen hier zu haben und die Antikörperreaktion gegen dieses Adenovirus-Protein zu haben, ist an sich kein Problem. Das Problem ist nur, wenn eine bestimmte Aminosäure in einer bestimmten Position von dieser leichten Kette auftaucht. Und zwar in Position 33, wenn da Glutaminsäure auftaucht, wenn das zu einer Glutaminsäure mutiert, dann fangen diese Antikörper, die eigentlich spezifisch für das Adenovirus-Protein 7 sind, an, auch mit diesem Blättchenfaktor 4 zu reagieren. Das heißt, da geht ganz viel schief. Zuerst hat man mal genetische Prädisposition, indem man eben dieses V3-21-Gen hat. Andererseits macht dann das Immunsystem zufällig was, was eben dazu führt, dass diese Antikörper schädlich werden. Das ist wahrscheinlich sehr selten, aber wenn es passiert, ist es wahrscheinlich problematisch. Was auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Symptome treten sehr früh nach der Impfung auf. Und das lässt im Prinzip darauf schließen, dass das B-Zellen sind, die im Körper schon existieren, die aber dann nur durch die Impfung wieder aktiviert werden. Und das war auch einer der Schlüsse aus dieser Studie, dass wir Leute, die diese Antikörper haben, die wahrscheinlich schon durch normale Adenovirus-Infektionen bekommen haben, vielleicht zu einem Titer, zu einem Level, das zu gering ist, um eine Erkrankung auszulösen. Aber wenn man dann die Impfung kriegt, werden genau diese B-Zellen aktiviert und machen ganz viel von diesen Antikörpern und das führt dann zu diesem Problem. Die haben auch solche Antikörper dann im Labor hergestellt und gereinigt und dann in Tiere gespritzt. Und man hat dann auch gesehen, dass diese Tiere wirklich, ich glaube Mäuse waren es, auch wirklich Thrombosen bekommen, wenn diese Antikörper zu hohen Titern in den Tieren vorkommen. Also die haben wirklich gezeigt, dass das der Mechanismus ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wenn man den Mechanismus kennt, kann man was dagegen tun. Man weiß jetzt, wo diese Antikörper am Protein 7 von den Adenoviren binden. Und man kann jetzt in der Zukunft diese Bindungsstelle verändern. Und zwar so, dass diese Antikörper nicht mehr induziert werden, dass das Immunsystem eben auf das nicht mehr reagieren kann und dass man das so mutiert, dass das im Prinzip kein Problem mehr darstellt. Das heißt, wenn man in Zukunft adenovirale Vektoren als Impfstoffe verwenden will, sollte man wahrscheinlich eben diesen Teil des Proteins so verändern, dass das nicht mehr passieren kann. Und das ist super, dass man das weiß. Das heißt, man kann diese Vektoren vermutlich wieder verwenden, wenn wieder was passiert, wenn es wieder zu einer Pandemie kommt. Aber diesmal sind sie um einiges sicherer. Und das ist natürlich super. Das andere, was man gelernt hat, und da gibt es auch schon ein paar Berichte darüber, ist, dass Adenovirus-Infektionen per se, und die passieren ja sehr oft, auch zu diesen Gerinnungsstörungen führen können. Und das kann man jetzt besser monitoren und vielleicht, wenn man mehr darüber erfährt und vielleicht weiß, wie hoch das Risiko wirklich ist, kann man vielleicht auch was gegen die Adenovirus-Infektionen tun. Das Interessante ist, es erklärt vielleicht auch, warum es gerade in Europa und USA zu diesen Fällen gekommen ist, aber vielleicht weniger in Asien. Eben deshalb, weil dieses V321-Gen in Europa und in Nordamerika viel häufiger ist als in der asiatischen Bevölkerung. Also ich finde die Story ziemlich interessant. Ich finde den Mechanismus hier ziemlich interessant. Es ist super wichtig, dass man solche Mechanismen rausfindet, um das in der Zukunft verhindern zu können. Es ist aber sehr schwierig, weil das sehr selten ist und gerade wenn was sehr selten auftritt, ist es auch sehr schwierig, den Mechanismus zu finden. Was die ganze Geschichte zeigt, ist einerseits, dass die Überwachungssysteme zur Sicherheit von Impfstoffen sehr gut sind. Das Problem wurde in Europa sehr schnell detektiert. Und es zeigt eben auch, dass wenn man wirklich das nachverfolgt, wie dieses Team das gemacht hat, dass man die Mechanismen rausfinden kann, auch für sehr seltene Nebenwirkungen und man dann im Prinzip Lösungen für die Zukunft finden kann. Also ganz, ganz wichtige Arbeit, super interessant und es ist sehr wichtig, dass man an der Sicherheit von Impfstoffen arbeitet und die immer sicherer macht mit der Zeit. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und falls ihr virologisch unterstützen wollt, könnt ihr das jederzeit auf Steady tun. Es gibt einen Link unter der Episode. Danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.